DW Menschen und Märkte.
Ferienzeit. Wie geht es der Reisebranche? Koalitionspoker um Steuern und Finanzen. TSMC, Taiwans spezieller Chiphersteller. Und Abholzung in Kongos Regenwald. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Die Reisebranche gehört zu den Bereichen, die in der Corona-Pandemie besonders gelitten haben. In vielen Bundesländern sind jetzt Herbstferien oder sie beginnen in der kommenden Woche. Die Buchungen für den Winter und den Sommer 2022 ziehen langsam wieder an. Wie ist es um die Touristikbranche bestellt? Eine Einordnung von Bibiana Barth.
Lange Schlangen und endloses Warten. An vielen Flughäfen herrschte eher Frust als Lust zu Beginn der Herbstferien. Impfnachweise prüfen, Corona-Tests kontrollieren, das alles braucht Zeit. Die langen Schlangen sollten aber über eines nicht hinwegtäuschen. Die Reisebranche ist immer noch angekratzt, so Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband.
Wir sehen auch für den Herbst eine gute Nachfrage. Wenn wir es aber vergleichen mit vor Corona, also dem Jahr 2019, dann sehen wir gerade einmal 40% der Umsätze in den Büchern.
Was auffällt? Das Buchungsverhalten habe sich verändert, so Kerstin Heinen. Statt lange im Voraus eine Reise zu planen, entscheiden sich Urlauber kurzfristig.
Wir haben in der zweiten Septemberwoche gesehen, dass 60% der eingehenden Buchungen für die Zeit September und Oktober sind. Das heißt, es wird gebucht mit einer Vorlaufzeit von 4 bis maximal 6 Wochen, zum Teil noch kürzer.
Eine Herausforderung. Nicht nur für die Flughäfen. Auch die Reiseveranstalter und Fluggesellschaften müssen sich flexibel darauf einstellen. Und das tun sie. Beispiel Lufthansa. Die schwierigen Corona-Monate wurden genutzt, um massive Sparmaßnahmen durchzusetzen und um die Flotte komplett umzubauen, so Stefan Schöppner, Lufthansa-Experte und Analyst der Commerzbank.
Es werden viele Flugzeuge aus dem Portfolio rausgenommen, speziell ältere. Die A380 ist auch vor ein paar Tagen das letzte Mal geflogen. Die fliegt auch nicht mehr. Die Lufthansa optimiert ihr Flugzeugportfolio. Es gibt neue Flugzeuge im Bestand, die verbrauchen dann aber wesentlich weniger Sprit, sind flexibler in der Bestuhlung.
Viele Anleger glauben an die Strategie so, dass die Lufthansa frisches Geld einsammeln kann für eine Kapitalerhöhung. Das Ziel? Schulden tilgen beim deutschen Staat, der in der Krise mit Milliarden half, den Konzern vor der Pleite zu bewahren. Ähnliches hat der Touristikkonzern TUI vor, so Reiseexperte Michael Gierse von der Union Investment.
Ja, TUI braucht zunächst einmal neues Kapital. Sie haben im Moment eine Kapitalerhöhung von 1,1 Milliarden, nachdem die Lufthansa schon 2,1 Milliarden eingesammelt hat. Und bei der Lufthansa hat das sehr, sehr gut funktioniert. Darauf hofft jetzt auch TUI.
Die großen Reisekonzerne profitieren besonders davon, dass kleinere Konkurrenten in der Krise vom Markt verschwinden, so der Reiseexperte. Auch für die Kreuzfahrtbranche sieht Michael Gierse Aufwind.
Gerade im Mittelmeer gibt es schon sehr, sehr viele Unternehmen, die wieder fahren, das kann man eindeutig sagen. Auch der nordische Bereich war wieder sehr aktiv. Auch die Amerikaner kommen zurück. Und die Nachfrage vor allen Dingen fürs nächste Jahr ist hier enorm. Da gibt es großes Aufholpotenzial. Und sogar Kreuzfahrten für 2023 kann man jetzt schon buchen, was sehr ungewöhnlich ist, dass man das 2 Jahre im Voraus tätigen kann. Also das zeigt schon, dass dort der Markt zurückkommt.
Die Reisebranche insgesamt profitiere von der hohen Impfquote. Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht ist.
So viel von Bibiana Barth aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Im Ringen um eine Regierungsbildung nach der Bundestagswahl laufen die Sondierungsgespräche von SPD, Grünen und FDP. Die dicksten Brocken im Koalitionspoker der Sondierer dürften die Themen Klima, Gesundheit, Rente, die Außen- und Verteidigungspolitik sowie natürlich der Bereich Steuern und Finanzen sein. Lothar Lenz über die Möglichkeiten und Grenzen künftiger Finanzpolitik.
Ein Eintrag ins Geschichtsbuch ist Olaf Scholz schon sicher. Noch nie hat ein Bundesfinanzminister so viele Miese gemacht. 470 Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden kostete die Corona-Pandemie den Bund insgesamt. Die Hilfen für Industrie und Handel, die Kurzarbeit, der Impfstoff, all das wurde auf Pump bezahlt. Auf die nächste Bundesregierung kommt jetzt also die Herkulesaufgabe zu, den Haushalt wieder in Ordnung zu bringen.
Die Kassenlage.
Schon im nächsten Jahr klafft im Bundeshaushalt ein Loch von 100 Milliarden Euro. Um das mit Krediten zu stopfen, muss die Schuldenbremse im Grundgesetz zum dritten Mal hintereinander ausgesetzt werden. Geld für irgendwelche neuen Projekte hat die nächste Bundesregierung erstmal keins, zumal die Corona-Schulden auch noch zurückgezahlt werden müssen. Und Steuererhöhungen hat die FDP zum Tabu erklärt. Was ginge, wäre zum Beispiel eine Anhebung der Lkw-Maut. Das würde Milliarden in die Kassen spülen und hätte auch einen Umwelteffekt, weil der Gütertransport auf der Straße teurer würde. Auch auf lange Sicht steht der Bundeshaushalt massiv unter Druck. Die Gesellschaft altert, dadurch steigt der Zuschussbedarf der Sozialversicherungen sprunghaft.
Die Schuldenbremse.
Ein verlockender Ausweg aus der prekären Haushaltssituation wäre es, die Schuldenbremse ganz aus der Verfassung zu streichen. Dann könnte der Bund sich unbegrenzt frisches Geld leihen, zum Beispiel um Investitionen in den Klimaschutz anzuschieben. Für eine Grundgesetzänderung braucht es allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und die bringt eine Ampelkoalition nicht zu Wege. Außerdem wollen SPD und FDP an der Schuldenbremse festhalten, denn Haushaltsdisziplin ist das Aushängeschild einer soliden Regierung. Die Grünen dagegen finden, dass Klimaschutz und Modernisierung nur über neue Kredite zu finanzieren sind. Sie dringen auf eine Investitionsklausel. Ausgaben für die Zukunft sollen nicht mehr mitzählen bei der Schuldenbremse.
Der Steuerstreit.
SPD und Grüne wollen kleine und mittlere Einkommen entlasten und sich das Geld im Gegenzug von den Vermögenden und von Spitzenverdienern zurückholen. Auch da kommt Widerstand von der FDP. Höhere Steuersätze auf große Einkommen, sagt sie, träfen viele Unternehmen. Dass es eine Neuauflage der Vermögenssteuer gibt, ist unwahrscheinlich. Sie ist rechtlich kompliziert, weil es Ausnahmen für Betriebe geben muss und ihr Ertrag steht nicht dem Bund zu, sondern den Ländern. Natürlich könnte die neue Bundesregierung theoretisch auch die Mehrwertsteuer erhöhen. Dem Staat brächte das zusätzliche Milliarden. Die Wirtschaft würde es kaum belasten, aber vor allem für Haushalte mit kleinen Einkommen wäre eine höhere Mehrwertsteuer Gift. Steigen die Preise für Wohnen und Energie doch so schon.
Und wer wird Finanzminister?
Zwei Namen sind im Spiel. FDP-Chef Christian Lindner und der Grünen-Co-Vorsitzende Robert Habeck haben beide Ambitionen auf das Amt. Der Posten ist prestigeträchtig und einflussreich. Ohne den Bundesfinanzminister kann kein anderes Kabinettsmitglied Geld ausgeben. Wenn Ministerinnen und Minister also von Investitionen schwärmen, von Fördertöpfen oder Modernisierungsvorhaben, dann holt sie der Bundesfinanzminister oft genug auf den Teppich zurück.
Aus Berlin war das Lothar Lenz. Wenn in Deutschland über die Chip-Krise geklagt wird, fällt schnell der Name TSMC. Der taiwanesische Halbleiterproduzent überholte Anfang August sogar den chinesischen Technikkonzern Tencent und war das wertvollste Unternehmen Asiens. Das will es natürlich auch bleiben. Katrin Erdmann über den mächtigen Zulieferer, unter anderem von Apple.
Der Halbleiterproduzent TSMC wird auch als Siliziumschild Taiwans bezeichnet. Mehr als jeder zweite Chip, der in der Welt verbaut wird, stammt von der Pazifikinsel oder aus einem seiner Werke. Apple ist der größte Abnehmer. Ein Unternehmen auf Erfolgskurs, sagt Tony Huang, Chefanalyst und Vizedirektor von DigiTimes im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk. Das Magazin und die Medienagentur sind spezialisiert auf Taiwans Technologiebranche. Sowohl der Unternehmenswert als auch das Marktkapital von TSMC haben sich in den letzten zwei Jahren verdreifacht. Es ist der größte Steuerzahler des Landes. Rund 15% aller Arbeitsplätze Taiwans sind bei TSMC oder einer seiner Gesellschaften. Der Nettogewinn lag im vergangenen Jahr laut Unternehmenswebseite bei umgerechnet knapp 15 Milliarden Euro. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Drittel. Davon hätten auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitiert, so Journalist Huang. Natürlich wurden die Gehälter angepasst. Nach einer Meldung der Zeitung Taiwan News in diesem Jahr um rund 20%. Allerdings dürften die Gehälter auf der Pazifikinsel immer noch günstiger sein als in vielen anderen Ländern. Das ist auch ein Grund, weshalb viele Fachkräfte lieber nach China gehen. Dort können sie mehr verdienen. Für TSMC sei das jedoch nur bedingt ein Problem, so Huang. China hat in der Vergangenheit viele Fachkräfte aus Taiwan abgeworben. Trotzdem hinkt es beim Fortschritt in der Produktion noch deutlich hinter Taiwan her. Es braucht viele Puzzleteile für die Halbleiterproduktion. Wenn welche fehlen, kann nicht gewinnbringend produziert werden. Dazu kommt alle 2 Jahre eine neue Generation auf den Markt. Das ist schwer aufzuholen. China braucht Taiwan sogar, weil das Land auf Druck der USA seit Juli 2020 keine Halbleiter mehr an den Technologiekonzern Huawei liefert. Durch Fabriken in den USA, ein Forschungszentrum in Japan und möglicherweise ein Werk in Deutschland setzt TSMC andere Prioritäten. Nach wie vor ist die Nachfrage deutlich größer als das Angebot. Das spüren vor allem Autohersteller, wie TSMC-Geschäftsführer C.C. Wei im Juli auf einer Investorenkonferenz erklärte.
While the short-term imbalance
unabhängig davon, ob die kurzfristigen Schieflagen bestehen bleiben, erwarten wir ausgelastete Kapazitäten für das ganze Jahr und bis 2022, bedingt durch eine hohe Nachfrage nach unseren führenden Technologieprodukten. Die Unternehmensführung tritt selbstbewusst auf, hält sich aber sonst bedeckt. Eine Interviewanfrage des ARD-Hörfunks lehnte TSMC ohne Begründung ab. Wegen der starken Nachfrage hat der Konzern kürzlich die Preise angehoben. Chefanalyst Huang vom Magazin DigiTimes. Vergangenes Jahr wurden 15% weniger Autos ausgeliefert, aber die Lieferungen von E-Autos sind um 34% gestiegen. Dieses Jahr wird der E-Automarkt wahrscheinlich noch schneller wachsen. Dadurch entsteht das Ungleichgewicht aus Angebot und Nachfrage.
Supply and demand imbalance.
Ein Milliardenverlust für die Autobranche und ein Riesengewinn für TSMC. Ein Boom, von dem auch der Hauptkonkurrent, der südkoreanische Konzern Samsung, profitieren will. Doch das dürfte schwierig werden, denn die Taiwaner planen innerhalb von 3 Jahren Rekordinvestitionen von mehr als 80 Milliarden Euro. Samsung veranschlagt zwar geringfügig mehr, allerdings auf 10 Jahre.
Katrin Erdmann berichtete. Der Regenwald im Kongo-Becken ist der zweitgrößte der Welt. Hier sind riesige Mengen Kohlendioxid gespeichert. Nicht nur in den Wäldern, sondern auch in einem Torfmoor darunter. Damit ist der Regenwald ausgesprochen wichtig für das weltweite Klima. Doch die kongolesische Regierung will jetzt wieder offiziell neue Abholzungslizenzen vergeben. Ein Rahmengesetz, das zusammen mit der Weltbank erarbeitet wurde, hatte das seit fast 20 Jahren verhindert. Mehr von Antje Diekans.
Begrüßungskomitee im Dorf Lokolama, mitten in Kongos Regenwald. Eine Gruppe Frauen tanzt um Körbe, die mit Ästen gefüllt sind. Der Wald gehört uns, singen sie dazu. Die Menschen in Lokolama sind es gewohnt, dass Besucher kommen. Ihr Dorf hat eine gewisse Berühmtheit erlangt. Denn rundherum haben Forscher Torfmoore unter dem Regenwald entdeckt. Sie erstrecken sich über eine Fläche, die größer als England ist, und speichern riesige Mengen Kohlendioxid.
Was von diesem Torfmoor aus in die Atmosphäre gelangen kann, entspricht den CO2-Emissionen der gesamten Welt innerhalb von 3 Jahren. Dieses Moor trägt also dazu bei, den Klimawandel zu kontrollieren.
Serge Ngwato arbeitet für Greenpeace im Kongo. Die Umweltschutzorganisation schlägt Alarm. Denn die kongolesische Regierung will es offiziell erlauben, dass wieder Abholzungslizenzen im Regenwald vergeben werden. Ein Rahmengesetz, das zusammen mit der Weltbank erarbeitet wurde, hatte das seit fast 20 Jahren verhindert. Wenn jetzt neue Firmen in den Wald kommen, wird das eine Kettenreaktion nach sich ziehen, meint Joe Eisen, Leiter der Regenwaldstiftung in Großbritannien.
Wenn man Konzessionen zum Holzschlagen vergibt, braucht man auch Straßen zum Transport. Die schlagen tiefe Schneisen in den Wald und die Abholzung geht weiter, weil illegale Holzfäller nachkommen, genauso wie Leute, die nach Mineralien graben oder Wilderer. Das wäre eine Katastrophe fürs Klima, für die Artenvielfalt Wald und für die Menschen, die im Wald leben und von seinen Ressourcen abhängig sind.
Der Regenwald im Kongo-Becken ist der zweitgrößte der Welt. Die Vielfalt an Vögeln hier ist einzigartig. Auch Waldelefanten, Gorillas, Schimpansen und andere vom Aussterben bedrohte Tierarten leben im Wald. Doch in den vergangenen Jahren konnten chinesische Firmen ganze Regionen abholzen. Trotz des bestehenden Moratoriums, demzufolge keine Schlaglizenzen vergeben werden sollten. Kongos Umweltministerin Yves Bazaiba musste zugeben, dass die Regierung nicht ausreichend für den Schutz des Waldes gesorgt hat.
90% der Holzfäller arbeiten entweder total illegal oder zumindest teilweise illegal. Das bedeutet, dass der Kongo dafür bezahlt.
Das Geld landet nicht in der Staatskasse, sondern wie so oft in den Taschen von Privatleuten. Das eigene Versagen ist für die Regierung jetzt ein Argument, kontrolliertes Fällen zuzulassen. Doch Experten wie Joe Eisen bezweifeln, dass das funktioniert. Es gebe ja noch nicht mal einen Überblick, wo im Moment schon Holz geschlagen wird. Das müsse erst mal festgestellt werden.
Wenn das richtig gemacht wird und wenn es in Verbindung mit anderen Waldreformen im Kongo stattfindet, müssten auch die Rechte und Ansprüche der lokalen Gemeinschaften festgehalten werden.
Das Dorf Lokolama könnte dabei ein Vorreiter sein. Unter Vermittlung von Greenpeace haben die Bewohnerinnen und Bewohner ein Abkommen mit der Regierung getroffen. Sie dürfen ihren Wald selbst bewirtschaften und erhalten. So etwas ist im Kongo seit 2002 theoretisch möglich, aber bisher war es keinem Dorf gelungen, diesen Anspruch durchzusetzen. Der Vertrag, der den Einheimischen die Landrechte zusichert, schützt das Waldstück bei Lokolama nun vor Zugriffen. Aber rund um das kleine Dorf ist der Regenwald weiter gefährdet.
Ein Beitrag von Antje Diekans aus Nairobi war das. Und das war's auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.